UFOs, fliegende Untertassen, Außerirdische. Über die Existenz dieser Phänomene streiten sich die Menschen bis heute. Die einen glauben daran, dass wir nicht alleine im Universum unterwegs sind, die anderen halten das für bloßen Humbug. In dieser Episode kommt ein Flugkapitän zu Wort, der am 20. September 1990 in der Sendung Unglaubliche Geschichten von seinem Erlebnis mit UFOs während eines Fluges berichtet.
In der Höhe von 10.600 Meter kamen uns ein paar Objekte entgegen, die nicht auszumachen waren, um was sich dabei handelte.
Zachariah Sitchin war ein US-amerikanischer Sachbuchautor aus dem Bereich der Präastronautik. Auch er war zeitlebens davon überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt. Auch er kommt in dieser Episode nochmal zu Wort. Hallo, ich bin Alex John und das sind meine unglaublichen Geschichten diesmal.
Die Welt des Unfassbaren. Außergewöhnliche Phänomene. Dinge, die so unglaublich sind, dass sie unerklärlich erscheinen. Hier sind die unglaublichen Geschichten. Unglaubliche Geschichten.
Der Kapitän einer Düsseldorfer Chartergesellschaft will im Jahr 1990 Zeuge eines Zwischenfalls über dem damaligen Jugoslawien gewesen sein. Den Vornamen des Kapitäns konnte ich nicht mehr recherchieren. Mit Nachnamen heißt er Heldmeier. Und in den unglaublichen Geschichten berichtete er damals Folgendes.
Ja, am 22. des Monats flog ich eine Dreister von Jatscha nach Müstmünchen und Düsseldorf mit Urlauber aus Male, Malediven kommend und etwa 30 Meilen, entspricht 50 Kilometer etwa vor Zagreb in der Höhe von 10.600 Meter kamen uns ein paar Objekte entgegen, die nicht auszumachen waren, um was sich dabei handelte. Und von mir, dem Co-Pilot, dem Flugingenieur, gleichzeitig gesichtet. Sie waren höher als wir auf Gegenkurs, etwa Richtung 60 Grad. Und schlecht zu sagen, wie hoch über uns, auf jeden Fall höher als wir, mit einer Geschwindigkeit von geschätzt 2- bis 3-facher Schallgeschwindigkeit. Es sah aus, als ob das etwa 5 bis 6 dunkle Scheiben waren, die von einem grünlichen Schimmer umgeben waren. Ich habe daraufhin Zagreb Radar gefragt, ob er aus dem Schimmer hatte. Er hat auch nichts gesehen, der gute Mann. Und das war es dann gewesen.
Können Sie sich noch daran erinnern, wie weit diese Objekte von Ihrer Maschine entfernt waren?
Die waren genau opposite gewesen, Gegenkurs gewesen, war höher als wir. Wie viel höher, kann ich nicht sagen.
Konnten Sie Einzelheiten an diesen Objekten wahrnehmen oder nur diesen grünen Schimmer?
Das waren die dunklen Scheiben, die durch den grünen Schimmer zu sehen waren. Der Schimmer war also vorne an der Vorderseite stärker als hinten.
Ich meine, Sie sind als Flugkapitän natürlich ein gestandener Mann, der sich mit den Realitäten des Lebens auskennt. Haben Sie und Ihre Besatzung dann gleich an UFOs, an geheimnisvolle Flugobjekte aus dem Weltraum gedacht?
Nee, das nicht. Wir konnten uns auch nicht erklären, was gehandelt hat dabei. Und haben dann unter uns gesagt, was soll man sagen, gar nichts davon. Da erzählt niemand was davon. Das glaubt uns ja keiner.
Wie kam die Geschichte dann an die Öffentlichkeit?
Aufgrund der Frage an Zagreb Radar von mir. Und anscheinend haben das wohl zur gleichen Zeit noch vom Boden aus gesichtet, von Österreich und in Jugoslawien. Anstatt der Kontrolle von Zagreb sich da etwas eingemischt, nehme ich an.
Müssen Sie denn solche Ereignisse in eine Art Bordbuch eintragen?
Nee, überhaupt nicht.
Was ist denn Ihre ganz persönliche Meinung, um was es sich hier gehandelt hat?
Ich kann es nicht erklären. Es ist also etwas, das ich in Fliegerei noch nie gesehen habe. Und es gibt kein Flugzeug, das ich kenne, das so aussieht. Ich habe die Concorde schon ein paar Mal im Flug gesehen, wenn sie uns überholt hat, uns entgegenkam, Atlantik oben. Und es war also kein Vergleich dazu.
Wie sind diese Objekte denn dann plötzlich verschwunden? Haben Sie gesehen, in welche Richtung die eingeschlagen haben?
Na, etwa mit Westkurs und die flogen mit Nordostkurs, also uns genau entgegen und verschwanden hinter uns dann. Man kann nicht nach unten hinten schauen, Cockpit raus, nach vorne, rechts und links.
Hätten Sie sich vorstellen können, wenn die nicht ausgewichen wären, dass es zu einer für Sie unangenehmen Situation kommen könnte?
Wir wussten nicht aus, weil die war höher als wir.
Aha.
Zu Gast im Studio war damals auch Johannes von Butler, Astrophysiker und Autor von Büchern, unter anderem zu Themen wie Esoterik oder UFOs. Und er hatte in der Sendung eine eigene Meinung zu diesem UFO-Phänomen.
Ja, ich finde den Vorfall deswegen besonders interessant, weil er sich ja auch deckt mit anderen Vorfällen ähnlicher Art. Ich denke insbesondere hier an den Tallinn-Zwischenfall, das heißt, so eine russische Verkehrsmaschine Richtung Tallinn flog. Und auch hier war auf Gegenkurs ein Objekt, ein dunkles Objekt mit einem grünen Lichtschein umhüllt. Vor kurzem war ich ja in der Sowjetunion und konnte mit der Testpilotin Marina Popovic ausführlich sprechen. Und sie erzählte mir die tragisch sensationelle Nachricht eigentlich, dass der Captain dieser Linienmaschine, der diese unheimliche Begegnung hatte im letzten Jahr, dass der inzwischen verstorben ist. Das heißt, dieses scheibenförmige Objekt flog um die Linienmaschine im Flug, also herum, das heißt mit hoher Geschwindigkeit, leuchtete dann im Cockpit mit diesem grünlichen Licht aus. Das heißt, der Co-Pilot und der Pilot wurden also von diesem Lichtschein getroffen sozusagen. Und dieses Objekt wurde auch noch von einer anderen Linienmaschine gesichtet, auf dem Radarschirm registriert, genau wie jetzt ja auch hier der Vorfall, den wir gerade gehört haben. Und dann eben mit der tragischen Konsequenz, dass der Pilot erkrankte und schließlich inzwischen verstorben ist.
Sicherlich gibt es Parallelen zu dem Zwischenfall über der jugoslawischen Landmasse und dem in der Sowjetunion. Aber die Parallelen gehen nicht so weit, dass man um Leib und Leben von Kapitän Heldmeier fürchten müsste.
Nein, das nicht. Die Begegnung war ja wohl auch nicht nah genug gewesen, während ja im Tallinn-Vorfall das Objekt nur wenige Meter von dem Flugzeug der Linienmaschine entfernt war.
Nochmal zur Erinnerung, diese Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1990. Daher werden auch noch die Begriffe Jugoslawien und Sowjetunion genannt. Zachariah Sitchin war ein US-amerikanischer Sachbuchautor aus dem Bereich der Präastronautik. Auch er war zeitlebens davon überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt. Ich zitiere mal aus Wikipedia. Sitchin behauptete in seinen Büchern, dass er durch die Übersetzung von sumerischen Keilschrifttexten herausgefunden habe, dass in vorgeschichtlicher Zeit außerirdische Intelligenzen, die Anunnaki, die von Nibiru, einem hypothetischen 12. Planeten stammen, die Erde kolonisiert und den Menschen als Arbeitssklaven erschaffen hätten. Der Mensch habe im Auftrag dieser Lebensform vor allem Arbeiten in Bergwerken, in denen vor allem Gold abgebaut wurde, verrichten müssen. Die Außerirdischen hätten vor 432.000 Jahren die Erde wegen Umweltproblemen auf ihrem Heimatplaneten aufgesucht, wobei die Pyramiden in Ägypten als Landehilfen gedient hätten. Zudem hätten sich die Anunnaki mit menschlichen Frauen vermischt und vermehrt. Vor 13.000 Jahren schließlich hätte eine große Flut zahllose Menschen getötet, worauf es zu Kriegen zwischen den Menschen und den Außerirdischen gekommen sei. Zachariah Sitchin veröffentlichte 13 Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt wurden. Er berichtete seinerzeit im Interview Folgendes.
Die Idee, dass außerirdische Wesen die Erde besuchten, ist nicht neu. In den drei Büchern, die ich geschrieben habe, befasste ich mich mit den Fragen, falls sie wirklich zur Erde gekommen sind, wann sind sie gekommen, warum sind sie gekommen und vor allem, von wo sind sie gekommen. In meinem ersten Buch, Der 12. Planet, berufe ich mich auf eindeutige Hinweise in den Texten der Sumerer und des Alten Testaments, die besagen, dass diese Besucher von einem anderen Planeten in unserem Sonnensystem kamen, das immerhin einen Durchmesser von 3600 Lichtjahre hat, und diesen Planeten suchen die Forscher der NASA momentan. In meinem zweiten Buch, Stufen zum Kosmos, befasste ich mich mit der Möglichkeit, dass es Landebahnen und ganze Versorgungsstützpunkte auf der Erde gibt. Und dann stellt sich auch die Frage, wo sich diese befinden. In den alten Geschichten der Sumerer und Ägypter ist von solchen Plätzen die Rede und von den Menschen, die eine Beziehung zu Außerirdischen aufnehmen wollten. Und in meinem letzten Buch, Die Stimmen der Götter und der Menschen, beweise ich, dass die erste nukleare Explosion hier auf der Erde stattgefunden hat im Jahre 2024 vor Christi auf der Sinai-Halbinsel, als eines der Raumschiffe explodierte. Als Beweismaterial habe ich Fotos der NASA, die einen riesigen Krater zeigen.
Die Geschichten über die Existenz von Außerirdischen bzw. UFOs, da sind sich viele Menschen einig, sind längst kein Märchen mehr. Johannes von Butler.
Nein, es gibt inzwischen unter den vielen Berichten und Meldungen ganz absolut glaubwürdige, gut dokumentierte Zwischenfälle, die wir ernst zu nehmen haben. Davon ganz abgesehen, es gibt Geheimdokumentationen, die das gesamte UFO-Phänomen eigentlich in das Licht drücken, dass hier Außerirdische zu uns kommen, zur Erde, in ihren Fluggeräten, in ihren Raumschiffen, um die Menschheit zu beobachten. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich weiß natürlich, dass auch ein Großteil der Sichtungen auf Verwechslungen zurückgeht und manchmal auch Wunschprojektionen hier mit eingeführt werden.
Nun sagen ja die Gegner der UFO-Theorie, dass die Entfernungen im Weltenraum so gigantisch sind, so fast unüberbrückbar, dass selbst außerirdische Zivilisationen mit einer hochtechnisierten Raumfahrt diese Distanzen nicht überbrücken können.
Ja, das ist immer ein Hauptargument, das ins Feld geführt wird. Eigentlich auch das schwächste Argument in der ganzen Kette der Kritiken hier. Man kann es ja leicht kontern, einfach mit einer exotischen, fortgeschrittenen Technologie. Das heißt, eine Zivilisation, die wesentlich älter ist, ist wahrscheinlich dann auch wesentlich weiter, wenn sie eine Technologie entwickelt hat. Und das muss ja hier wohl der Fall sein. Davon ganz abgesehen, vielleicht betrachten wir das Phänomen auch zu technologisch, das heißt zu materiell. Diese UFOs benehmen sich manchmal, als ob sie in einem Zwischenbereich zwischen dem Materiellen und dem Nichtmateriellen existieren. Auch wir in unserer Naturwissenschaft, in der subatomaren Physik, entdecken heute ganz exotische Möglichkeiten, die vielleicht hier zutreffen.
Nun könnte man meinen, dass Außerirdische sich uns Menschen genauer ansehen, um zu lernen, wie wir sind, wie wir ticken. Ist es möglich, dass wir vielleicht von Außerirdischen beobachtet werden?
Es scheint tatsächlich so, dass wir seit langem beobachtet werden und die Frage hier, warum wird der offizielle Kontakt nicht aufgenommen, steht im Raum. Ich glaube auch persönlich, dass tatsächlich außerirdische Abgesandte sozusagen uns irgendwo auch beeinflussen. Das UFO-Phänomen selber hat uns ja auch beeinflusst. Unsere ganze Anschauung über Extraterrestrier ist ja durch das UFO-Phänomen geprägt worden. Ob das Spielfilme sind oder Bücher, Science-Fiction-Romane, ob gewollt oder nicht gewollt, die Auswirkung ist sowieso schon da. Und möglicherweise sind diese Außerirdischen wesentlich weiter als wir. Sie sind vielleicht sogar in der Lage, zukünftige Entwicklungen zu überblicken. Dann dürfte man sich eigentlich nicht wundern, dass sie versuchen, uns etwas zu steuern.
Eine der berühmtesten Erscheinungen, die mit UFOs in Zusammenhang gebracht werden, sind die sogenannten Kornkreise, also symmetrische Zeichen, die in Kornfeldern hier und da aufgetaucht sind. In England, in Australien, Neuseeland, Japan und so weiter. Davon haben Sie sicher auch schon mal gehört. Also Kreise in den Feldern, die niedergedrückt wurden von geheimnisvoller Hand. Johannes von Butler sagt, dass dies nicht immer dumme Jungenstreiche sein müssen. Aber was ist es dann?
Diese Kreise sind offensichtlich intelligenten Zuschnitts. Das heißt, im Grunde genommen scheiden natürliche Ursachen aus. Wenn ich an natürliche Ursachen denke, meine ich damit vielleicht unterirdische Pilze oder irgendwelche meteorologischen Phänomene wie stationäre Wirbelwinde oder wie Meteorologen es auch bezeichnen, Plasma-Vortexe, die hier ins Spiel kommen durch warme und kalte Luftschichten. Diese Theorie scheidet aus, sie ist untersucht worden. Dafür sind diese Kreise viel zu symmetrisch angelegt. Und inzwischen haben wir regelrechte Bildersprache hier verwickelt, also Piktogramme, wie man es auch nennt, mit ganz interessanten astronomischen Aussagen. Dass die Natur also irgend so etwas herstellen kann, ist absurd oder abwegig eigentlich. Davon ganz abgesehen, im Zusammenhang dieser Kreise wurden und werden immer wieder unbekannte Flugobjekte beobachtet. Und zwar gibt es dafür eine ganze Reihe glaubwürdiger Zeugen.
Könnte man das so formulieren, dass diese Kreise, diese Bildersprache eine Art Botschaft darstellt, so wie die Hieroglyphen der alten Ägypter ja auch Zeugnis ablegten von deren Existenz?
Ich glaube, dass diese Piktogramme in der Tat eine Botschaft darstellen. Und was noch interessanter ist, dass hier auf eine sehr raffinierte, feine, sensible Art der Kontakt aufgenommen wird. Und zwar nach und nach und immer aussagekräftiger.
Am 7. Mai 1989 geschah offenbar etwas Seltsames über der Kalahari-Wüste in Südafrika. Ein scheibenartiges Flugobjekt soll dort von der südafrikanischen Luftwaffe abgeschossen worden sein. Im Inneren des Objektes befanden sich laut der Medienberichte zwei noch lebende Außerirdische. Johannes von Butler, wie sicher kann man sein, dass das keine Zeitungsente war?
Naja, absolut sicher kann man, das ist das Problem bei diesen Geheimunterlagen, Geheimdokumentation nicht sein, nie sein. Denn offiziell werden sie ja auch nicht bestätigt. Ich habe allerdings für das Buch Drachenwege ganz ausführliche Recherchen durchgeführt in Südafrika, in England und in Amerika, um festzustellen, was an dieser Geheimdokumentation, die herausgesickert ist, dran ist. Mhm. Ich habe mit Luftwaffenoffizieren gesprochen, ich habe mit Polizeibeamten gesprochen, die an der Bergung dieses Objekts in der Kalahari-Wüste beteiligt waren. Und danach sieht es aus, dass dieser Vorfall absolut authentisch ist.
Offensichtlich haben zwei Besatzungsmitglieder überlebt, während zwei andere dabei zu Tode gekommen sind. Diese Außerirdischen werden beschrieben in dieser Dokumentation.
Ja, dieses scheibenförmige Objekt, das sozusagen abgestürzt ist und in die Kalahari-Wüste sozusagen eine Notlandung durchgeführt hat, war relativ intakt noch. Die Luke, die Türöffnung war durch den Absturz aufgegangen und als dann die Bergung durchgeführt wurde durch die südafrikanische Luftwaffe, fand man circa 1,40 Meter große Humanoide, das heißt also menschenähnliche Wesen. Zwei waren tot, zwei haben überlebt, verletzt. Die Wesen haben große Köpfe, sehr große Augen, absolut haarlos, einen winzigen Mund, eine kleine Nase, schmächtige Körper. Sie sehen eigentlich aus wie Kinder. Nun deckt sich das total mit anderen Vorfällen in Amerika, wo ja auch zum Beispiel 1947 ein Vorfall sich bei Roswell ereignet hat.
Ja. Johannes von Butler, weiß man inzwischen, ob die damals überlebenden Außerirdischen auch heute noch existieren, leben, atmen? Und wenn ja, was geschieht mit ihnen? Wie geht die Sache weiter?
Es gibt hier eben auch nur Gerüchte, die indirekt bestätigt worden sind, übrigens auch von dem Stützpunkt in Amerika, der Wright-Patterson Luftwaffenstützpunkt, wo dieses scheibenförmige Objekt durch große Transportflugzeuge hingebracht wurde mit den Außerirdischen, mit den zwei Außerirdischen. Angeblich leben die zwei immer noch. Sie werden in einer besonderen Kammer am Leben gehalten und eine Kommunikation soll auch stattfinden. Das sind die Gerüchte.
Zu diesem Thema gibt es also ganz offenbar viel Raum für Spekulationen und Diskussionen. Kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem, nämlich dazu, wie man sich in den 1980er und 1990er Jahren das Leben ab dem Jahr 2000 vorgestellt hat. Diesmal geht es darum, wie man sich Reisen in der Zukunft vorgestellt hat, nämlich nicht mehr mit Auto, Bahn oder Flugzeug, sondern im Traum.
Zukunft 2000. Wie wir übermorgen leben werden. Mit Rainer Holbe.
Unsere Urlaubsziele der Zukunft werden nicht mehr diese Schellen, Rügen oder die Wälder Finnlands sein, sondern Ferienparadiese unter der eigenen Schädeldecke. Diese Art von sanftem Tourismus gehört zu den vielen Realitäten des nächsten Jahrtausends, deren Konzepte sich schon heute andeuten.
In der Zukunft werden wir diese Traumkontinente genauso selbstverständlich ansteuern wie heute Lanzarote oder Teneriffa. Frankfurter Studenten können die Technik seit einigen Jahren in Seminaren der Johann Wolfgang von Goethe-Universität bereits lernen.
Der Psychologe und Therapeut Professor Dr. Paul Tholey hat das Phänomen des Klarträumens in anderen Kulturen erforscht und im Westen populär gemacht. Lucid Dreaming, also Klarträume, bedeutet nichts anderes, als sich im Traum darüber klar zu sein, dass man träumt.
Wer das Klarträumen beherrscht, wird nicht mehr quälenden Albträumen ausgeliefert sein. Er ist sich über seine Identität jederzeit im Klaren und verfügt über den freien Willen, das Traumgeschehen als sein eigener Autor und Regisseur zu beeinflussen.
Klarträumer kehren auf futuristische Weise dahin zurück, wo die australischen Ureinwohner schon immer waren. In der Traumzeit, einer nicht-materiellen Welt, die trotzdem eine bewohnbare Wirklichkeit ist.
Mit der Zauberer Merlin verwandeln Klarträumer einen angreifenden Tiger in ein zahmes Hauskätzchen, den wütenden Vater in eine purpurrote Rose. Konflikte aus dem Wachzustand können im Klartraum aufgearbeitet und damit im wahrsten Sinne des Wortes geklärt werden.
Im Klartraum fliegen sie wie Superman durch das Universum. Dabei kann man greifen, fühlen, riechen und schmecken. Und ganz nebenbei erfährt man viel über die Natur des eigenen Bewusstseins.
Bevor wir nun in den unglaublichen Geschichten zum Schluss zu einem sehr viel entspannenderen Teil kommen, nochmals der Hinweis an Sie. Wenn Sie eine unglaubliche Geschichte erlebt haben oder wenn Sie Fragen haben zum Thema Paranormalität, Spiritismus, dem Unerklärlichen oder selbst eine Geschichte zu erzählen haben, dann schreiben Sie mir eine E-Mail. podcast@unglaubliche-geschichten.com. Sie haben nämlich dann die Möglichkeit, mit unserem wissenschaftlichen Begleiter in diesem Podcast, Tom Frey aus der Schweiz, zu sprechen bzw. ihm Ihre Frage zu stellen. Tom ist ein Medium und Experte des Paranormalen. Und in einer der nächsten Episoden wollen wir auf die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer eingehen. Also, trauen Sie sich. podcast@unglaubliche-geschichten.com. Und jetzt kommen wir mal alle runter und entspannen uns. Was jetzt folgt, ist eine geführte Meditation, die es übrigens auch gesondert gibt, also zum Nachhören. Den Link zum Video verlinke ich in den Shownotes. Setze dich bequem hin, schließe deine Augen und atme tief ein. Spüre, wie die Luft in deine Lungen strömt und deinen Körper mit frischer Energie füllt. Atme langsam aus und lasse alle Anspannung mit deinem Atem entweichen. Wiederhole dies einige Male, bis du dich ruhig und zentriert fühlst. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Körper. Fange bei deinen Füßen an. Spüre den Kontakt mit dem Boden. Lasse die Gedanken an deinen Tag los und konzentriere dich nur auf dieses Gefühl. Gehe langsam weiter nach oben. Spüre deine Beine, dein Becken, deinen Bauch und deinen Brustkorb. Nimm wahr, wie sich dein Körper mit jedem Atemzug hebt und senkt. Lasse deinen Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Spüre die Leichtigkeit des Atems, wie er ganz von selbst kommt und geht. Lasse ihn einfach geschehen, ohne ihn zu kontrollieren. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Spüre den sanften Rhythmus deines Herzschlags. Jeder Schlag ist ein Zeichen des Lebens, ein Zeichen der Verbundenheit mit der Welt um dich herum. Lasse mit jedem Herzschlag Ruhe und Frieden in dich einströmen. Stell dir nun vor, dass du an einem friedlichen Ort bist. Vielleicht ein stiller Wald, eine sonnige Wiese oder ein sanft plätschernder Bach.
Fühle die Wärme der Sonne auf deiner Haut. Höre das Zwitschern der Vögel oder das Rauschen der Blätter im Wind. Lasse dich ganz auf diese friedliche Szenerie ein und genieße den Moment der vollkommenen Ruhe. Wenn Gedanken aufkommen, betrachte sie wie Wolken am Himmel. Lasse sie einfach vorbeiziehen, ohne an ihnen festzuhalten. Kehre sanft zu deinem Atem und deinem ruhigen Ort zurück. Bleibe für einige Momente in dieser Stille und lass die Ruhe sich in deinem ganzen Körper ausbreiten. Spüre, wie jede Zelle deines Körpers von dieser friedlichen Energie erfüllt wird. Wenn du bereit bist, kehre langsam in das Hier und Jetzt zurück. Bewege sanft deine Finger und Zehen. Atme tief ein und öffne langsam deine Augen. Nimm dir einen Moment, um die Ruhe und Gelassenheit, die du gefunden hast, mit in deinen Tag zu nehmen. Wisse, dass du jederzeit zu diesem friedlichen Ort in dir zurückkehren kannst, wann immer du es brauchst. Ich hoffe, Sie sind jetzt alle super entspannt. Wie gesagt, Sie können sich das nochmal anhören, wenn Sie mögen, ohne die unglaublichen Geschichten drumherum, nur die geführte Meditation. Gibt's auf YouTube auf meinem Kanal. Den Link gibt's in den Shownotes. Und das waren sie schon fast, die unglaublichen Geschichten diesmal.
Nächste Woche.
In der nächsten Woche kommt Friedrich Jürgenson wieder zu Wort, der berühmte Tonbandstimmenforscher, der zu Lebzeiten Kontakt zu Verstorbenen in die geistige Welt hatte. Er war der Pionier der Tonbandstimmen, weil er es war, der sie entdeckt hat. Nächste Woche geht es also um das Leben und das, was danach kommt.
Wir sind ja Leben. Und dieses Leben, das in uns ist, als Summe, das Bewusstsein, das kann nie erlöschen, wenn man so sagen kann. Sie verstehen, wenn wir den Körper ablegen, haben wir sofort einen anderen, einen neuen, in einer anderen Schwingung.
Das und mehr also nächste Woche. Haben Sie auch schon mal eine unglaubliche Geschichte erlebt? Etwas, das Ihnen völlig unerklärlich erschien? Schreiben Sie mir Ihre unglaubliche Geschichte. podcast@unglaubliche-geschichten.com. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung und einen Kommentar, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Ich bin Alex John. Bleiben Sie offen für das Unglaubliche.
Diese Episode entstand mit freundlicher Genehmigung von Rainer Holbe, der die unglaublichen Geschichten zuerst erzählt hat.